Einen wunderschönen guten Morgen hier von dieser Stelle aus. Ich freue mich, heute mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist für mich das erste Mal hier, ja, mit euch zu sein, und umso mehr freue ich mich und ich wünsche uns allen einen gesegneten Sabbat. Einige von euch sind mir vertraut, aber viele Gesichter von euch kenne ich nicht. Ich war vor halbes Jahr etwa bei His Hands tätig mit Arnold und Martin zusammen. Und in diesem Zusammenhang hat mich Arnold gebeten oder mir die Aufgabe gegeben, auch eine Predigt zu halten. Und ich war bereits schon in Romanshorn in Wiel und jetzt habe ich die Freude, auch heute hier bei euch zu sein. Wie ihr wisst, ich bin Emilia Kanev. Ich komme ursprünglich aus Bulgarien, ich bin dort geboren, habe bis zu meinem 10. Lebensjahr dort gelebt und danach sind wir als Familie nach Deutschland umgezogen und etwa seit gute 12 Jahren sind wir jetzt hier auch in der Schweiz und ja, wir sind dankbar hier zu sein. Ich arbeite in einem Spital, Spital Heiden, als Hebamme und das ist mein Beruf, den ich aus Leidenschaft tue. Als ich mit His Hands aus beruflichen Gründen aufhören musste, weil auch bei uns eins zum Personalmangel kam, hat mir Gott eine andere wunderbare Gelegenheit geschenkt, weiter in der Mission tätig zu sein. Vielleicht habt ihr schon mal was gehört von Gott erfahren, Glaubens- und Lebenshilfe. Das ist, hat den Ursprung in Deutschland. Die Initiatoren sind Tanja und Ila Bonda. Und es ist eine telefonische, kostenfreie Seelsorge. Wir haben ein Handbuch, ein dickes Handbuch, das wir durcharbeiten müssen, bevor wir damit starten. Und auch Richtlinien, nach denen wir uns halten. Ansonsten sind wir alle Laien. Jeder mit einem unterschiedlichen Beruf. Wir sind mittlerweile schon auf 65 Beratern gewachsen und die Hilfesuchenden nehmen mit jedem Monat zu. Dieser Dienst ist für den deutschsprachigen Raum, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ich bin sehr dankbar, dass jetzt immer mehr Schweizer dazukommen, die diesen Dienst in Anspruch nehmen. Zum Beispiel gestern hat eine junge Frau, 17 Jahre, ungewollt schwanger geworden, von ihrem Freund verlassen, ist jetzt eine ziemliche Krise, eine Depression, sieht keinen Ausweg, auch mit anderen Problemen konfrontiert. Oder eine andere junge Frau, Anfang 30, hat vor kurzem ihr Kind verloren. Das sind alles sehr tragische Geschichten. Es rufen auch Menschen an, die kommen von selber aus und sagen, sie sind okkultisch belastet, waren in so bei Wahrsagern oder so bei Handlesen, sind involviert so in fernöstliche Meditation oder Schamanismus und sie sagen selber, also wir sagen niemandem, dass er okkultisch belastet ist, sondern sie sagen, ich leide jetzt unter Depressionen und körperlichen Beschwerden. Ich möchte davon frei werden. Wie kann ich frei werden? Und vor kurzem hatte ich auch so einen Anrufer gehabt. Er wollte gern das Absagegebet mit mir sprechen. Das haben wir gemacht. Ich bin aber auch auf die Depression eingegangen, habe Lebensstilgewohnheiten angesprochen, die er verändern könnte. Wir haben also dieses Gott erfahren. Info haben wir dort auch viele auch Videos von Nai Netle, zum Beispiel Dr. Netle oder Dörte Meisel, die Vorträge hält über Depressionen, wo ich ihm auch dort empfohlen habe, sich mit diesen Videos auseinanderzusetzen. Aber auch mit dem Franz Krakulining, der auch Prediger aus Österreich ist und für Okkultismus sich da besonders spezialisiert hat und habe auch ihm da den Kontakt gegeben. Aber er wollte auch zu einer Gemeinde. Und auf gotterfahren.info gibt es auch eine Rubrik, wo Menschen, wenn sie die Postleitzahl angeben, eine Gemeinde in ihrer Nähe finden können und dann auch Kontakt mit dem Prediger also aufnehmen können. Und dieser Mann hat dann auch mit dem Franz Gragolini Kontakt aufgenommen. Und er hat dann gesagt, hat geschrieben, dass er noch am selben, noch in diesem Sabbat, also das war ist jetzt ein paar Wochen her, gesagt hat, ich möchte noch in diesem Sabbat in die Gemeinde gehen. Und wir konnten auch da den Kontakt zum Prediger herstellen. Es rufen manchen auch Menschen an, also letzte Woche zum Beispiel sagte mir eine Frau, ich möchte einfach, dass Sie jetzt für mich beten. Dann habe ich für sie gebetet, habe ihr dann noch eine Verheißung aus der Bibel mitgegeben und sie wollte, dass ich die Verheißung ein paar Mal lese. Ich habe dann später auch verstanden, sie ruft regelmäßig bei uns an und bittet um ein Gebet. Es rufen auch Menschen an, die einen Suizid geplant haben oder kurz davor stehen. Mich hat ein Mann angerufen, der gesagt hat, ich wollte mich gerade aufhängen, aber ich habe einen 3-jährigen Sohn, ich möchte für ihn weiterleben. Seine Frau ist vor kurzem bei einem Autounfall ums Leben gekommen und er kommt damit einfach nicht zurecht. All diese Personen, die jetzt mit Suizid in Verbindung standen, bin ich Gott sehr dankbar, dass wir durch gute Gespräche wie Erfolg hatten und sie beide auch jetzt gesagt hatten, wir werden uns da professionelle Hilfe suchen und in Anspruch nehmen. Eine andere Frau, die angerufen hat, die hat dann gesagt, die konnten wir leider nicht jetzt so wirklich erreichen. Sie hat gesagt einfach, ich nehme jetzt meine Tabletten und hat aufgelegt. Für solche Fälle rufen wir sofort Tanja und Ilja Bonda an und sie können nur sehen, wer bei uns angerufen hat und sie kontaktieren die Polizei. Und das können wir nur, wir haben für diese Frau gebetet und hoffen, dass Gott dort eingegriffen hat. Es sind wirklich sehr viele tragische Geschichten, aber ich darf erleben, wie die Menschen hungrig nach das Wort Gottes sind. Sie hören die Wahrheiten aus der Bibel zum Teil zum ersten Mal und sind so offen und klammern sich an jedes Wort, das wir sagen. Und nehmen auch, sind so dankbar für jede Verheißung, die wir ihnen auch mitgeben können. Ja. Wenn ich dann am Telefon bin und mit all dieser Leid und Tragik konfrontiert bin, dann bin ich dankbar zu wissen, dass Gott von Anbeginn einen Ausweg und eine Lösung für das menschliche Dilemma hatte. Und ich darf auch wissen, dass dieses Drama bald ein Ende haben wird. Ich denke gern an Offenbarung 21, Vers 1, wo es steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und mir wird bewusst, dass wir hier auf dieser Welt nur vorübergehende Gäste sind. Wir leben in der Überzeugung, dass Jesus bald zurückkommen wird und uns nach Hause holt. Und Jesus hat es versprochen. Er hat gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn ich ihn vorbereitet habe, komme ich zurück, um euch zu holen, damit ihr auch dort seid, wo ich es bin. Und das ist unsere Hoffnung und darauf richten wir uns aus. Und während unserer Zeit, unsere Gästezeit hier auf dieser Welt erleben wir die Sonnenseiten und die Kehrseiten dieses Lebens. Es gehört zu den Geheimnissen des Menschenseins, dass solche Schwierigkeiten, Herausforderungen zu wichtigen Stationen in unser Leben werden können. Wir haben nicht nur eine globale Krise seit über einem Jahr, sondern ein jeder von uns hat seine eigene persönliche Krise, denen wir jeden Tag konfrontiert sind, neu begegnen. In solchen herausfordernden Situationen habe ich 2 Gruppen von Menschen erlebt. Die einen sind überwältigt, fühlen sich den Gegebenheiten ausgeliefert oder resignieren im schlimmsten Fall. Die anderen werden proaktiv, übernehmen Verantwortung. Hindernissen können zu Innovationen umgewandelt werden und Belastungen sehen sie als Chancen und Rückschläge als Lernerfahrungen. Einer meiner Lieblingszitate stammt von Viktor Frankl. Viktor Frankl ist ein österreichischer Psychiater und Neurologe, der den Holocaust überlebt hatte. Und er hat inmitten der widrigsten Lebensumstände einen fundamentalen Grundsatz entwickelt. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Wahl oder unsere Macht, die Wahl unserer Reaktionen. Ich wiederhole es nochmal. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Nicht immer können wir Umstände, Verhältnisse beeinflussen, aber wir haben die Freiheit, unsere Reaktion darauf zu wählen. Und diese Wahl beginnt bei den Gedanken. Auch der weise Salomo hat es erkannt. In Sprüche 4,23 lesen wir: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Helen Spiro hat es aus dem hebräischen Urtext wie folgt übersetzt: Mit aller Wachsamkeit behüte dein Herz, denn daraus erfolgen die Handlungen des Lebens. Mein Thema heute Morgen ist die Merkmale einer korrekten biblischen Denkweise. Durchschnittlich hat eine Person 48 Gedanken pro Minute. 70.000 Gedanken am Tag und 550 Millionen Gedanken im Jahr. Das Gehirn eines erwachsenen Menschen wiegt circa 2 Kilo. Es hat eine weiße und eine graue Substanz. Die graue Substanz, auch als Cortex bekannt, ist eine dünne Schicht auf der Hirnoberfläche und hat 100 bis 1000 Milliarden Nervenzellen. Jede einzelne Nervenzelle steht mit 1000 anderen Nervenzellen in Kontakt. Und über synaptische Verbindungen, also das ist die Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen und Neurotransmitter, die ganz bekanntesten, Dopamin, Serotonin oder Adrenalin, dadurch kommunizieren diese Nervenzellen miteinander, tauschen sich aus. Und dieser Austausch beeinflusst dann unser Denken, unser Handeln und auch unser Empfinden. Je häufiger so eine neuronale Verbindung aktiv ist, desto stärker und fester wird sie. Und dann bilden sich dadurch so richtig Wege, Denkwege im Gehirn aus. Das ist vergleichbar mit einem Feldweg. Wenn eine bestimmte Strecke wiederholt, immer wieder und immer wieder benutzt wird, dann entsteht mit der Zeit, wird diese Strecke immer fester und fester und es entsteht ein Weg. Und genau das passiert auch in unser Gehirn. Wenn wir einen Gedanken sehr häufig wiederholen und das lange genug, bildet sich ein Denkpfad aus. Den Gedanken folgen Gefühle. Den Gefühlen folgen Handlungen. Lange genug wiederholte Handlungen bilden Gewohnheiten aus. Und diese Gewohnheiten entscheiden dann über die Richtung unseres Lebens. Nun, da wir den weisen Rat von Salomo haben und sehen, wie wichtig die Gedanken sind, habe ich mich gefragt, ja, wie sieht das denn ganz praktisch aus? Hat die Bibel auch dazu etwas zu sagen? Und ich habe 7 Prinzipien entdeckt. Vielleicht gibt es mehr. Also ich behaupte nicht, dass es das, was ich sage, es vollständig ist. Das erste Prinzip, was ich entdeckt habe, habe ich gefunden in Kolosser 3, 1, Vers 2. Kolosser 3, 1 und 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. In diesen beiden Versen sind zwei Schlüsselbegriffe. Einmal suchen und trachten. Das heißt, richtet euch ganz nach Jesus aus. Denkt über das Wort Gottes nach. Setzt euch damit auseinander. Beschäftigt euch damit. Auch der Psalmist beginnt mit dem Psalmen, in dem Psalmen gleich mit dieses Prinzip. Er schreibt, wohl den Menschen, der Tag und Nacht über das Gesetz nachsinnt. Und auch Jesus ist uns da ein Vorbild. Er hat sich regelmäßig in die Einsamkeit zurückgezogen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wenn du in deinen Gedanken feststellst, dass etwas nicht ganz mit dem Wort Gottes in Einklang steht, verändere deinen Fokus. Konzentriere dich auf die Wahrheit. Und das ist das erste Prinzip. Wenn du deinen Fokus veränderst, veränderst du deine Gedanken. Das zweite Prinzip. Akzeptiere nicht jeden Gedanken als Wahrheit. Ein Gedanke macht ihm nicht zur Wahrheit. Negative Gedanken über uns selbst, über andere oder über Lebensumstände machen diese Gedanken nicht zu einer Realität. Wenn du negative Gedanken über dich selbst hast, erinnere dich an 1. Johannes 3, Vers 20, wo es steht, wenn dein Herz oder wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist und alles weiß. Erinnere dich, du bist ein Kind Gottes. In Jesus hast du das ewige Leben und du bist Erbe, Erbin des himmlischen Reiches. Manchmal sind wir versucht mit negativen Gedanken über andere. In 1. Johannes 4, Vers 8 sagt die Bibel, dass Gott Liebe ist. Wenn du Gedanken oder kritische Gedanken über anderen hast, wenn du den anderen nicht das Allerbeste wünschst, dann kommen diese Gedanken nicht von Gott. Ich mag die Geschichte, die Stephen Covey in einer seiner Bücher beschrieben hat oder eine seiner Erfahrungen, die er beschrieben hat, die er machte eines Sonntagsmorgen in die New Yorker U-Bahn. Er saß dort mit vielen anderen Passagieren. Es war eine sehr friedliche, harmonische Atmosphäre. Manche lasen die Zeitungen, andere waren in Gedanken versunken, schauten aus dem Fenster, bis sich die Stimmung plötzlich veränderte und ein Mann mit seinen zwei Kindern im Zug einstiegen. Die Kinder waren sehr ungestürmt, sehr unruhig, warfen Sachen hin und her, rissen an den Zeitungen von den Passagieren. Es war eine recht große Unruhe und viele der Fahrgäste haben sich recht gestört gefühlt. Und Stephen Covey sagt, nach seiner Meinung hat er sich lange genug in Geduld geübt, sprach er den Mann, weil er saß da völlig ruhig und es schien so, als würde er gar nicht wahrnehmen, was seine Kinder veranstalten. Sprach er ihm dann an und sagte, bitte übernehmen Sie, tun Sie etwas. Ihre Kinder stören hier so viele Passagiere. Und der Mann blickte auf, völlig erschrocken von dem, was er sah, was seine Kinder taten, und sagte mit einer leisen Stimme, Sie haben recht, ich muss jetzt wirklich was tun. Wir kommen gerade von dem Krankenhaus, wo Ihre Mutter vor einer Stunde verstarb. Ich bin völlig durcheinander und ich weiß jetzt nicht, wie weiter und und den Kindern geht es nicht anders. Ja, häufig haben wir auch kritische Gedanken über andere. Aber wir kennen nicht die Lebensumstände, in denen sich die anderen befinden. Aber Gott kennt sie. Und nur er kann gerecht richten. Entschuldigung, ich bin gerade hier mit meinen Blättern durcheinander gekommen. wenn wir negative Gedanken über unsere Lebensumstände haben, wenn wir zum Beispiel denken, das Leben ist so unfair, so ungerecht, ich verdiene das nicht, warum passiert das ausgerechnet mir? Und das Leben ist manchmal wirklich sehr ungerecht und unfair. Aber dennoch dürfen wir Gottes liebevolle Absichten mit uns nicht anzweifeln und ihnen vertrauen. Und auch vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dienen wird. Und ich denke, wir haben alle eine Erfahrung gemacht, wo wir in eine ausweglose Situation waren und erleben dürfen, wie Gott eingegriffen hat. Und auch das ist meine Erfahrung. Ich durfte erleben, wie Gott mich aus der größten Krise meines Lebens, wo ich dachte, mein Leben ist jetzt wirklich zu Ende und es gibt keine Hoffnung mehr, hat Gott mir Mut gegeben, Hoffnung und eine neue Zukunft. Und nicht nur die Zukunft, die himmlische Zukunft, sondern er hat mir auch hier auf dieser Erde nochmal neue Perspektiven aufgezeigt und gegeben. Wir lesen auch in 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Furcht hat nicht mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Mögen deine Lebensumstände, deine Herausforderungen noch so widrig und prekär sein, für Gott sind sie es nicht. Gott hat bereits Lösungen für dich, noch bevor du von dem Problem wusstest. Vielleicht habt ihr das von den Zeitungen mitbekommen, dass viele kleine Spitäler in der Ostschweiz geschlossen werden. Leider ist auch das Spital Heiden, wo ich jetzt tätig bin, auch betroffen. Und uns hat diese Nachricht auch alle so ziemlich schockiert und unerwartet getroffen. Und der Arbeitsmarkt als für Hebammen sieht zurzeit nicht so rosig aus. Und trotzdem hat mir Gott eine neue Arbeitsstelle innerhalb 2 Wochen, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, gegeben. Und dafür kann ich Gott nur loben und preisen und auch danken. Wir haben so viele Verheißungen in der Bibel. Und wir dürfen sie und sollen sie auch in Anspruch nehmen. Für Gott ist keine Situation noch so schwierig und unmöglich, sie zu lösen. Und ich finde, ich mag ein Zitat von Ellen White, ich erinnere mich gern daran. Sie schreibt, wir haben für die Zukunft nicht zu fürchten, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann gibt uns das Mut und Hoffnung, vorwärts zu gehen und nicht im Leben zu resignieren. Das dritte Prinzip. Das lesen wir in Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier schreibt Paulus, dass wir unser Denken erneuern sollen. Wenn du deine Gedanken verändern möchtest, ersetze sie mit neue, die mit der Wahrheit in Übereinstimmung sind. Dasselbe Prinzip ist auch finden wir auch in Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Es ist unsere Pflicht, Kontrolle über unser Denken zu haben und sich den Gedanken nicht ihren freien Lauf zu überlassen. Auch Ellen White schreibt in My Life Today auf Seite 25, wenn wir uns Christus unterwerfen, ist unser Herz mit seinem Herz vereint. Der Wille wird in Einklang mit seinem Willen gebracht. Der Geist wird mit seinem Geist eins sein. Die Gedanken werden in ihm gefangen genommen. Das erste Prinzip: Verändere deinen Fokus und du veränderst deine Gedanken. Das zweite Prinzip: Glaube nicht jedem Gedanken, den du hast, dass er auch wirklich wahr ist. Das dritte Prinzip: Veralte verkehrte Gedanken, ersetze sie mit neuen, die mit der Wahrheit in Übereinstimmung stehen. Das vierte Prinzip: Analysiere den Ursprung deiner Gedanken. Und dieses Prinzip finden wir in Jakobus 3, Vers 14, 15 und 17. Jakobus 3, Vers 14, 15 und 17. Wenn wir aber bittere Eifersucht und Eigennütz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Häufig akzeptieren wir Gedanken, ohne die Quelle zu untersuchen. Frage dich, woher kommt dieser Gedanke? Ist er von oben, also von Gott? Oder ist er eine selbstsüchtige Natur? Wer inspiriert dich zu diesen Gedanken? Sind sie erbaulich oder depressiv? Und wenn du den Gedanken weiterdenken würdest, wohin würde er dich führen? Wenn die Gedanken dich nicht näher zu Jesus bringen, wenn sie dich nicht erbauen, wenn sie dich nicht zu einer noch besseren Person machen, dann lehne diese Gedanken im Namen Jesu ab. Das fünfte Prinzip finden wir in Sprüche 16, Vers 3. Und hier möchte ich aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Vor 50 Jahren war die Wissenschaft der Annahme, dass ein Gedanke zu einer Handlung führt. Das heißt, wenn man die Handlung verändern wollte, musste man an den Gedanken ansetzen. Heute weiß man, dass das der umgekehrte Weg auch möglich ist. Dass also auch Handlungen Gedanken beeinflussen. Und Sprüche 16, Vers 3 gibt genau diese Tatsache wieder. Nicht nur Gedanken führen zu Handlungen, sondern Handlungen führen auch zu Gedanken. Je häufiger du eine bestimmte Handlung hast oder beginnst, beginnst du dann auch so zu denken, wie du handelst. In das Buch Blink wird ein Experiment beschrieben, das in Managementkreise durchgeführt worden ist. Dabei wurden die Emotionen und die darauf folgenden Reaktionen untersucht. Es wurden drei Gruppen gebildet. Diesen drei Gruppen gab man die Aufgabe, ein bestimmtes Gefühl zu spielen, also zu performen. Und sie sollten das so realistisch, so authentisch wie nur möglich tun. Die erste Gruppe sollte Traurigkeit spielen. Sie sollten sich traurige Geschichten erzählen, so eine niedergedrückte Haltung einnehmen und auch weinen war erlaubt. Die zweite Gruppe sollte wütend sein. Sollten sich gegenseitig beschimpfen, unfreundlich miteinander umgehen. Auch das ist ihnen gelungen. Und die dritte Gruppe sollte Zufriedenheit und Freude spielen. Man hat dann festgestellt, dass alle diese drei Gruppen, sie haben sehr, sehr gute Performance gehabt, aber für weitere drei Wochen wurden sie von dem Gefühl, das sie gespielt haben, begleitet. Das heißt, die Gruppe, die traurig war, war traurig, die wütend war, war von dieser Emotion beeinflusst in ihrem Alltag und die Freude und Freude, Zufriedenheit gespielt haben, waren von dem Gefühl Glück begleitet. Und das für weitere 3 Wochen, das finde ich ganz schön beeindruckend. Und so kamen die Forscher zu dem Schluss, dass nicht nur, dass wenn du deinen Gedankenprozess verändern möchtest, beginne auch deine Handlungen zu verändern. Und ich finde, dieses Prinzip können wir, macht uns auch bewusst, dass auch in geistlicher Hinsicht das regelmäßig oder ja tägliches Bibelstudium, Gebet, Hauskreise, Gemeinde, Missionsarbeit, dass uns auch das in unser geistliches Wachstum stärkt. Weil das sind unsere Handlungen und das wird auch unser Denken beeinflussen und verändern. Das 6. Prinzip. Wenn du deine Gedanken verändern möchtest, bitte Gott dir, bei deinen Lebensstilgewohnheiten zu helfen. Zu wenig Bewegung, zu wenig Schlaf, zu viel Stress, zu viel Zucker beeinflusst unsere Funktion des Gehirns negativ. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 lesen wir: Es ist aber der Geist des Friedens, er selbst aber, der Geist des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Bibel ist eindeutig. Das menschliche Wesen ist eine körperliche, mentale, soziale, emotionale Einheit. Körper, Geist und Seele beeinflussen sich. Sie können nicht voneinander getrennt werden. Mit zu wenig Schlaf sind wir irritiert und es ist schwierig, adäquate Gedankengänge zu entwickeln. Mit zu wenig Bewegung, das führt zu einem Sauerstoffmangel und das hat wiederum eine Auswirkung auf unser Gehirn. Mit zu viel Zucker werden die B-Vitamine im Körper neutralisiert, die aber notwendig sind für ein stabiles Nervensystem. Auch belegen zahlreiche Studien, dass eine Ernährung reich an Zucker und Transfettsäuren nicht nur langfristig eine negative Konsequenz für unser Leben hat, sondern sogar einen unmittelbaren Effekt auf unsere Gedanken und auf unsere Entscheidungen. Mit zu viel Stress verlieren wir den Fokus und fühlen uns schnell überfordert. Ein gesunder Lebensstil unterstützt unser Nervensystem und es wird uns leichter sein, adäquate Gedankengänge zu haben. Das 7. Prinzip. So wie wir im Sommer einen Fenster- und Türschutz haben, um uns vor Mücken und anderen Fliegen und so weiter uns zu schützen, genauso braucht auch unser Gehirn einen Schutz, einen mentalen Schutz. Und diesen Schutz, dieses Netz, finden wir in Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ich möchte gern diesen Text mit euch etwas genauer anschauen. Alles, was wahr ist. Wenn die Gedanken mit fiktiven, nichtigen, belanglosen Informationen gefüllt werden, beginnt das Gehirn, die Wahrheit zur Lüge zu halten und die Lüge wird zur Wahrheit. Die Bibel wird mit der Zeit langweilig und wir verlieren auch das Interesse an geistlichen Dingen. Alles, was ehrbar ist, andere übersetzen ist mit was würdig vor Gott ist. Das ist das Gegenteil von billig, sensationell und unecht. Fülle deinen Verstand mit heiligen, erhabenen Wahrheiten Gottes. Was gerecht ist, Wenn du etwas liest oder anschaust, frage dich, wird es mir helfen, zu einer noch mehr integren Person zu werden? Wird es mich in meinen Werten und Prinzipien unterstützen? Was rein ist, etwas, was rein ist, ist so sauber, dass es in die Gegenwart Gottes gebracht werden kann. Liebenswert. Etwas, was liebenswert ist, bringt Freude und Güte hervor. Etwas, was wohllautend ist, ist angemessen, von Gott gehört zu werden. Etwas Tugendhaftes ist exzellent. Es hilft dir, zu der allerbeste Person zu werden, ganz im Sinne Gottes. Gott möchte, dass du dein ganzes Potenzial lebst, dass du in allem, was du tust, exzellent bist. Er möchte dich in seinem Ebenbild verwandeln. Die 7 Prinzipien des biblischen Denkens. Das erste Prinzip war: Verändere deinen Fokus und du veränderst deine Gedanken. Das zweite Prinzip: Glaube nicht jeden Gedanken, den du hast, als Wahrheit. Ein Gedanke macht ihn nicht zur Realität. Wenn du deine Gedanken verändern möchtest, ersetze sie mit neue, die mit der Wahrheit in Übereinstimmung stehen. Paulus sagt, wir sollen unser Denken erneuern. Wenn wir unseren Verstand mit dem Wort Gottes beschäftigen, wird das auch unser Denken verändern. Analysiere den Ursprung der Gedanken. Wir können nicht beeinflussen, dass negative Gedanken kommen, aber wir können uns entscheiden, ob wir sie annehmen oder ablehnen. Verändere deine Handlungen und du wirst deine Gedanken verändern. Positive Handlungen folgen positive Gedanken. Überprüfe Lebensstilgewohnheiten. Zu wenig Bewegung, zu wenig Schlaf, zu viel Zucker, zu viel Stress belastet nicht nur den Körper, sondern auch das Nervensystem. Das 7. Prinzip: Setze den mentalen Schutz nach Philipper 4, Vers 8 ein. Die Bibel gibt uns einen recht hohen Standard für unser Leben vor. Aber Jesus ist an unseren Seiten bei dem Kampf um unsere Gedanken. Er führt uns hin und wieder aus unserer Komfortzone heraus in neue Erfahrungen. Die Entscheidung, wie wir aber damit umgehen, liegt ganz bei uns. Wenn wir proaktiv werden, können Hindernissen in Innovationen umgewandelt werden. Belastung werden zu Chancen, Rückschläge als Gelegenheit, Lernerfahrungen zu sammeln. Und dass uns nicht nur unser Leben wird dadurch positiv beeinflusst, sondern auch das der Menschen um uns herum. Möge Gott uns helfen, die biblischen Prinzipien für eine gottgewollte Denkweise in unser Leben umzusetzen, um aus jeder Herausforderung gestärkt und gewachsen herauszukommen. Und nicht zuletzt, dass sie uns helfen, unser Charakter weiterzubilden und auch zu wachsen und vor allem für die baldige Wiederkunft Jesus vorbereitet zu sein. Das ist mein Wunsch, ja, und vor allem Gebet für uns alle. Amen.